divine and full patience.
Wir dürfen hineinblicken in den Propheten Hosea, die vorletzte Abendstunde, und die letzte, wo ich dienen durfte, den Propheten Joel. Und heute Abend steht der Prophet Amos vor uns. Amos. Zu Deutsch, Last. Eine schwere Last, und zwar für den Herrn selbst. Und zwar ausgerechnet, das Haus Israel. Das Haus Israel. Obwohl zuerst die Nationen und Städte ringsum dem Gericht Gottes verfallen sind, das war schon einmal, kam dann das damalige Gericht Gottes über das Haus Israel, insofern als die 12 Stämme schon zertrennt waren in ein Haus Israel, 10 Stämme im Norden von Jerusalem und 2 oder 3 Stämme, Juda und Benjamin, geografisch direkt angeschmiegt an Juda und Jerusalem, und dann natürlich der Stamm Levi, der in Jerusalem den Tempeldienst zu verrichten hatte. Diese 3 Stämme werden genannt nach der Trennung, nach dem törichten Sohne des weisen Vaters Salomo, kam dann diese Trennung in ein Haus Israel, 10 Stämme im Norden und 2 oder 3 Stämme mit Jerusalem und im Süden, Juda, Benjamin und Levi, zustande. Amos verkündet die schwere Gerichtsphase über die 10 Stämme, wie sie die in die assyrische Gefangenschaft geführt werden. Vorher werden die umliegenden Städte und Nationen dem Gericht übergeben, aber dann lange Kapitel ist immer die gewaltige Last Gottes durch das Benehmen, die Widerspenstigkeit, den Unglauben, die Halsstarrigkeit und Hartnäckigkeit des Hauses Israel, die Last Gottes. Und wunderbarerweise wirft er die Last nicht ab, sondern wir können beim Lesen der Aussprüche in diesem Propheten Amos lernen eindeutig, was es heißt: Jakob habe ich geliebt. In dem Sinne, wer seinen Sohn lieb hat, den sucht er sofort heim mit Züchtigung. Esau habe ich gehasst, haben wir gelernt. Das göttliche Hassen besteht genau darin, was uns Menschen, dem Fleisch nach, sehr willkommen ist. Dass Gott uns alles gelingen lässt, was wir wollen, ob es gut sei oder böse, einfach was uns passt, gelingt, und es geschieht uns gar nichts Widerwärtiges, gelingt uns alles. Dem sagt Gott, der ist gehasst von mir. Den ich den eigenen Willen lasse, bis er daran zerbricht, der ist vorerst von mir gehasst. Also genau das, was sich alle dem Fleisch nach wünschen. Dass sie tun und lassen, verfügen können in ihrem Leben, was sie wollen. Und wenn es krumme Wege geht oder unsittliche Wege, das ist das. Das galt für Esau, Edom. So ließ Gott ihn. So. Um gerade im Bild zu bleiben, dann haben wir es prächtig vor uns, was es heißt, was göttlicher Hass ist. Genau, fast das Gegenteil, was wir darunter verstehen und kennen. In solchen geistlichen, göttlichen Ordnungen und Gedanken des Herzens habe ich gehasst, heißt, ist wunderbar illustriert. In dem Verhältnis, ja, wir beginnen ja das Gleichnis mit dem verlorenen Sohn, ja, und seinem Vater. Der Vater stellt ja Gott dar, nicht? Der verlorene Sohn den schlimmsten Sündern. Ja. Und das macht Gott, der untersteht sich, vor den Vater zu treten, gibt mir mein Erbe heraus, also solange der Vater noch lebt. Nicht? Der prächtige, feine Pfarrer, bei dem ich seinerzeit den Konfirmandenunterricht gehen durfte, nicht? Der hat bei dem Anlass gesagt, wenn einer von meinen Buben, Burschen so an mich herankäme, würde ich sagen, du wartest dann bitte schön, bis dein Vater unter Grund und Boden liegt, gell? Mit dem Erbanspruch. Nicht? Ja, und was macht dieser Vater? Prompt finanziert ihm noch den Sündenweg, nicht? Ja, bitte, gibt's noch etwas? Bitte, bitte. Steht nicht überall geschrieben, sogar was letzten Endes Satan und den Antichristen und die Dämonenwelt betrifft? Es ist ihm gegeben, ihnen gegeben, alles gegeben. Ja, von wem denn? Ja, von unserem wunderbaren Gott. Der kann sich das leisten. Er kann sich das leisten. Und lässt ihnen was geliehen, dass einer von ihnen sich eines Tages vor aller Welt als Gott ausweisen kann. Und das lässt er dem gelingen und gibt ihm noch alles, finanziert noch alles, damit das überhaupt möglich wird. Ne? Ja, so etwas und so etwas. Jakob habe ich geliebt. Das heißt, Israel. Also, wir möchten nach unserem Formen vielleicht sogar, in der Regel lieber, so ging es mir ja mal, nicht so sehr geliebt sein. Manchmal etwas lieber weniger geliebt sein, nicht? Als völlig geliebt sein. Nun, das als Einleitung Amos, die Last. Worte des Amos, der Last. Der unter den Hirten von Tekoa war, welche er über Israel geschaut hat in den Tagen der Könige so und so. 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und jetzt dürfen wir bei allem, was wir heute Abend lesen und hören, wahrnehmen dürfen, wieder das salomonische Wort beachten. Das, was wahr ist, das, was sein wird und was geschehen ist, da ist das, was geschehen wird. Und zwar, was Israel betrifft, sind wir dann hier in Sacharja 14, wo Jerusalem nochmal zerstört wird, auch jetzt in Zukunft, nämlich eben gerade, wenn der Antichrist dann einbricht in dem gesegneten Land in der Mitte der letzten 7 Jahre. Das ist dann alles, was aber wieder wunderbarerweise von Gott in seiner Barmherzigkeit alles in Maximalabkürzung. Da funkt alles gerade wie im Computer. So macht Gott in seiner Barmherzigkeit eine abgekürzte Sache in diesen Jahren und vielleicht höchstens noch 2 Jahrzehnten, bevor der Herr kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Also, nun von den Hirten von Tekoa. Tekoa heißt fester Pflock. Eine Niederlassung. Ein fester Pflock. Der Zahlenwert Tekoa ist genau der gleiche Zahlenwert wie das wunderbare Wort Pneuma, der Geist. Nämlich 576. Und 576 ist unter anderem, setzt sich zusammen aus 8 mal 8. Kennen wir irgendetwas 8 mal 8 Felder groß, mit dem wir uns schon vergnügt haben? Kampfspiel aufgeführt? Daniel? Ja. Ein Schachbrett, ne? 8 mal 8 Felder. 16 Felder. 64 Felder. Und mal 9, das heißt 9 Schachfelder. 9 mal 64 bildet das Schachfeld unseres Gottes. Was ist der Geist Gottes, nach der Frucht des Geistes, nicht? Denn die Frucht des Geistes ist eine neunfache. Ist ja. Liebe, Freude, Friede, drei. Dann nochmal drei, dann nochmal drei. Genau, das ist das große Schachbrett Gottes, Schachbrett der Liebe Gottes. Da wird gespielt, da Schwarz gegen Weiß und Weiß gegen Schwarz. Kampf zwischen Licht und Finsternis, aber nicht nur auf 64 Feldern, sondern auf 9 mal 64 Feldern. Unser Herr, ein wunderbarer Schachmeister von Fermat, da kann er Schwarz ziehen lassen, nach Herzenslust, lässt ihm alles gelingen, nicht? Und plötzlich ist Schwarz Schachmatt. Ja. Also, das sind eigenartige, wunderbare Dinge. Und jetzt beachten, also dann kommt noch, ja, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Das war damals ein Vorbild für das große Erdbeben, das erst die ganze Erdoberfläche erschüttern wird beim Ausgießen der letzten 7 Zornschale. Und dieses letzte große Erdbeben pflügt unsere ganze Erdoberfläche global um, vollständig, dass nichts mehr, das Oberste zu unterst, nichts mehr übrig bleibt. Weil Gott fürs tausendjährige Reich ganze Arbeit vorgesehen hat, das genügt ihm noch nicht. Dann kommt noch die Methode der Franzosen, fumer le champ, dann wird noch alles eingeäschert, damit er wirklich dann die ganze Erdoberfläche auf unserem ganzen Erdenrund umgestaltet, verwandelt, wird die ganze Erdoberfläche sein wie Eden, der Garten Gottes. Muss dann Gott gründlich durchackern, wenn er das in Kürze, und ich wiederhole, da lässt sich Gott dann nicht zum Erstaunen aller Wissenschaften heute nicht etwa Jahrbillionen Zeit, um die heutigen Verhältnisse umzugestalten in einen Paradiesgarten, nicht? So nach Entwicklungslehre, nicht? Sondern in einer Kürze mit Würze, eben aber gerichtsmäßig. Und er erschüttert die Himmel und die Erde, das ganze Weltall, weil er nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel erneuert, aber vorerst nur eine Erneuerung in die Vorstufe kommender Herrlichkeit vom tausendjährigen Reich. So, hinein, jetzt beachten wir nun, was damals war. In Vers 3 kommt Damaskus dran, und zwar wegen Freveltaten von Damaskus werde ich es nicht rückgängig machen, was die sich geleistet haben, nämlich Gericht über Damaskus. So. Vers 6, dann kommt Gaza dran. Auch das Gericht macht Gott nicht rückgängig. Dann kommt Askalon dran, Vers 8, und Ashdod. Vers 9 kommt Tyrus dran, Vers 11 kommt Edom dran, Vers 13 die Kinder Ammon, und in Kapitel 2 Moab. Also Ammoniter und Moabiter hatten die Gebiete inne vom heutigen Jordanien. Vom heutigen Jordanien. Ich darf bei der Gelegenheit noch einmal den Ausspruch bezeugen: Während unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut ist, sondern wieder die unsichtbaren, widergöttlichen Mächte, ist der Kampf des heutigen Staates Israel von Gott verordnet und von Gott mit modernsten Kriegsmitteln ausgerüstet, von Gott gegeben. Ein Kampf wieder Fleisch und Blut. Und was hat die Schweizer Illustrierte für ein kurzes Thema für ihre Bemerkungen in Bezug auf das Geschehen Israel-Libanon? Ach ja. Israel gegen die ganze Israel gegen den Rest der Welt. Ne? Also Prophet. Prophet ist vollständig richtig. Die übrige Welt ist an ihrem Rest angekommen. Rest bleibt noch übrig. Und die ganze Welt versteht Israel nicht mehr. Ihr werdet gehasst werden von allen Nationen. Und zwar jetzt nicht mehr deshalb, weil sie da nun im Krieg sich so und so benehmen müssen und auch weiter werden, sondern weil Juda und Israel der Beweis ist, dass es einen, nicht nur irgendeinen Gott gibt, sondern dass es sogar einen Gott gibt, der sich den Gott Israels nennt, mit Vorliebe. Moab, und jetzt kommt Vers 4, Kapitel 2, wegen Freveltaten von Juda. Und dann Vers 5, Jerusalem, kommt dran. Und Vers 6, Israel, und das hört dann nicht auf. Israel, Israel. Aber wie wunderbar versteht es der Geist Gottes. Bei allen Gerichtsankündigungen durchblicken zu lassen, wenn man geöffnete Augen haben darf. Wie zum Beispiel mitten in den Gerichtsansagen, Vers 13, in Bezug auf die Kinder Israel. Siehe, ich werde euch niederdrücken, wie der Wagen drückt. Was für ein Wagen? Wie der Wagen drückt, der voll Garben ist. Aha. Also was hat Gott für Gedanken bei all dem? Ne? Den unbarmherzigen Gerichten über Israel. Ne? Ja. Dass sie eines Tages Garben, ein Wagen Gottes darstellen, der voller Garben ist. Dürfen wir auch für uns persönlich nehmen. War für mich schon einmal wichtig. Tröstlich. Und für unsere lieben Geschwister Gogel auch mal in ganz schwerer Zeit durfte ich ihnen am Telefon sagen, ich werde euch niederdrücken, ja, niederdrücken, wie der Wagen drückt, der voller Garben ist. So. Das sind die Leiden dieser Welt, die Gott gerichtsmäßig bestimmt hat und durchführt, nicht? Damit er einen Ernteertrag und ein Endernte-Dankfest feiern kann eines Tages mit seiner ganzen Schöpfung, was er nie erreichen könnte, ohne mit seiner geliebten Schöpfung, voran mit seinem geliebten Israel und der Gemeinde Jesu, einen schweren, schweren Weg von Lasten, Amos, Amos, zu gehen. Kapitel 3, Vers 1, höret dieses Wort, das Jehova über euch redet, ihr Söhne Israel, über das ganze Geschlecht, welches ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe, indem er spricht, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Ein anderes Wort von einer anderen Seite für auserwählt. Und jetzt wissen wir auch wieder, was es heißt, ein Auserwählter Gottes zu sein. Haben wir gelernt, erstens ist das alles andere als eine Ehre, denn das, was nichts ist in der Welt und das verachtete und das elende wählt Gott aus, Nummer eins. Zweitens hier, die Auserwählten sind Lastträger Gottes um anderer Willen. Und wenn es auch vorerst um ihre eigenen Sünde willen ist, die Last, die Gott auflegt, die hat immer einen positiven Endertrag. Jede Last und jedes Gericht, das Gott genehmigt hat, hat immer ein umso wunderbares, positiven Endertrag, ein Wagen voller Garben, ne? Je unbarmherziger und unverständlicher die Lasten und die Gerichte aussahen, als sie durchgeführt worden sind. Nur euch habe ich, natürlich jetzt vorerst als Erstling unter allen Nationen, Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt oder auserwählt. So. Dann lesen wir noch Vers. Aha, jetzt kommt ein Höhepunkt. Die nächsten Verse lesen wir. Ja. Können wir uns leisten. Warum? Es werden jetzt eine ganze Reihe Selbstverständlichkeiten für einen Orientalen, für einen Israeliten, alle Selbstverständlichkeiten aufgezählt. Und der Höhepunkt ist dann der in Vers 7. Also von Gott, das will der Geist Gottes sagen, das, was dort in Vers 7 ausgesprochen wird, also Ausspruch Gottes, ist vor Gott so selbst die Selbstverständlichkeit aller Selbstverständlichkeiten. Jetzt Achtung. Zuerst von Vers 1 an, Kapitel 3. Höret dieses Wort, das Jehova über euch redet, ihr Söhne Israel, über das ganze Geschlecht, welches ich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt habe. Indem er spricht, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Also. Jetzt, erstens, wandeln wohl zwei miteinander, es sei denn, dass sie übereingekommen sind. Selbstverständlich. Zweitens, das verstehen wir jetzt hier weniger, brüllt der Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat? Drittens, lässt der junge Löwe seine Stimme aus seiner Höhle erschallen, außer wenn er einen Fang getan hat? Da sind wir natürlich unkundige Jäger, nicht? Was war das? Viertens, fünftens, fällt der Vogel in die Schlinge am Boden, wenn ihm kein Sprenkel gelegt ist? Ne? Das ist ja blöd, selbstverständlich, alles. Warum das jetzt? Warum diese Reihe? Sechstens, schnürt die Schlinge von der Erde empor, wenn sie nichts gefangen hat? Ne? Oder wird die Posaune in der Stadt geblasen und das Volk sollte nicht erschrecken? Das wird gewaltiger. Oder geschieht ein Unglück in der Stadt und Jehova hat es nicht bewirkt? Ne? Bewirkt, indem er die Dinge genehmigt. Steht das Verständnis? Und jetzt Vers 7. Denn der Herr Jehova tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Selbstverständlichkeit der Selbstverständlichkeiten, was nun die Treue unseres Gottes betrifft. Nicht? Und das nehmen ihm die meisten Frommen nicht ab. Wenigstens nicht 100%. Weil alles, was geschieht und sein wird, geschehen wird und sein wird, ist im Worte Gottes alles schon von den Propheten geweissagt. Wir sind also heute nicht Neulinge als Propheten, denen Gott jetzt durch Gesichte und Träume und Offenbarung weiß, was alles schenkt, sondern sein Geist leitet uns in alle Wahrheit, indem er uns die ganze Schrift von A bis Z offenbart. Und heute genau die Dinge, die er hat vor Jahrtausenden versiegeln und verschließen lassen, im prophetischen Wort, soweit es Zeitprophezeiungen waren, Zeitangaben waren, hat Gott versiegeln und verschließen lassen, dem Verständnis aller, auch der Gläubigen, ja, bis zur Zeit des Endes, so lange, als es keinen Staat Israel gab. Mit der Staatswerdung Israels war die Stunde gekommen, wo Gott begonnen hat, die versiegelten und verschlossenen Schriften zu offenbaren. Ja. Vers 8, der Löwe hat gebrüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Ja. Hier ist es der Löwe aus dem Stamm Juda, nicht? Der solche spricht. Also ausgerechnet, was gibt Gott preis oder offenbart er, bevor etwas geschieht? Nicht irgendetwas, sondern genau sein Geheimnis. Er habe denn zuvor sein Geheimnis den Knechten der Propheten geoffenbart. also was er für sie hat, schon längst im Worte Gottes vorhanden ist, aber versiegelt und verschlossen, was das Verständnis betrifft. Und heute ist die Stunde gekommen, wo Gott die Dinge offenbart, entsiegelt und öffnet. Jetzt haben wir in Kapitel 4 eine sich wiederholende, nicht Klage Gottes, aber eine sein Herz betrübende Aussage, wieder sich wiederholend. Wir nummerieren Kapitel 4, Vers 6, Mitte, also trotz dem Gericht, und doch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Das heißt, Israel hat immer so eine Art eine Wendung vollzogen oder so nach Gott geschielt und dergleichen getan, nicht? Aber Gott, der die Herzen erforscht und der Geist, der unsere Herzen erforscht, weiß genau, wie es darin aussieht. Und nach dem beurteilt uns Gott. Also, und doch, also weshalb hat Gott Israel immer wieder bedrängen lassen, immer wieder in Not, immer wieder in Gericht geführt. Ne? Ob sie nicht vielleicht doch endlich umkehren, bis, wie weit? Bis zu ihm selbst, liebe Geschwister. Das dürfen wir uns merken. Ne? Es handelt sich für uns darum, als Geschenk der Gnade Gottes, dass wir nicht nur immer wieder bis zu ihm selbst umkehren dürfen, sondern ständig in ihm selbst bleiben dürfen. In ihm selbst. Was gilt denn für uns immer? Der Herr selbst aber wird, der Herr selbst aber, der Gott des Friedens selbst aber wird euch vollkommen darstellen und so weiter. Wir dürfen es mit dem Herrn selbst zu tun haben, mit dem Herrn, der sich mit Vorliebe bezeichnet, nicht nur ich bin der Herr der Herren und der Fürst der Fürsten und der König der Könige, sondern ich bin der Gott der Götter, der himmlischen Majestäten, die Gott eines Tages zu Göttern erhoben hat, dass sie in ihrem Machtbereich jeder einst als Gott über das irdische Volk oder im Weltall als Gott hatten antreten können unter der Vollmacht, die Gott, der einzig wahrhaftige Gott, diesen himmlischen Geschöpfen an Herrlichkeit zugeteilt hat. Also Vers 6, Mitte. Und doch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht Jehova. Vers 8, zweiter Teil. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, zum zweiten Mal. Vers 9 am Schluss. Wieder. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht Jehova zum dritten Mal. 9 am Schluss. 10 am Schluss. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Ich habe eine Umkehrung unter euch angerichtet, wie die Umkehrung von Sodom und Gomorra durch Gott. Und ihr waret wie ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht Jehova. Darum werde ich dir also tun, Israel. Weil ich dir dieses tun will, so schicke dich an, Israel, deinem Gott zu begegnen. Ah, das heißt also, endlich einmal umzukehren bis zu mir. Und die Stunde ist heute auch für Israel gekommen. Durch all das Gewaltige und was jetzt kommt, eines nach dem anderen, sich überstürzend sich ereignen wird. Ja. So schicke dich an, Israel, deinem Gott zu begegnen, und dafür sorgt Gott heute in unseren Tagen, Monaten und Jahren ganz gründlich. Denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und dem Menschen kundtut, was sein Gedanke ist, der die Morgenröte und die Finsternis macht und so weiter, Jehova, Gott der Herrscher, ist sein Name. So beginnt Kapitel 5, Vers 1. Höret dieses Wort, das ich über euch erhebe, ein Klagelied, Haus Israels, also Amos, sagt. Sie ist gefallen, wer? Die Jungfrau Israel. So. Vers 4, Kapitel 5. Denn so spricht Jehova zum Hause Israel.
Bitte Kassette wenden.
Kapitel 5. Denn so spricht Jehova zum Hause Israel: Suchet mich und lebet. Gibt sich Gott Mühe mit Israel? Ist eine Last für ihn. Ja. Suchet mich und lebet. Und suchet nicht Bethel auf, das Haus Gottes, und geht nicht nach Gilgal, Golgatha heißt er das, und so weiter. Äußerlich sind sie überall da. So. Und dann, Vers 6, suchet Jehova und lebet. Und Vers 8, suchet den, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, und den Todesschatten in Morgen verwandelt. Oh. Der den Todesschatten in Morgen verwandelt. Das heißt, die ganze Macht des Todes, der Finsternis und des Hades und des Scheols verwandelt unser Gott in Morgen. Ja, wo steht das? Nicht im Neuen Testament, das steht im Alten Testament. Und zwar gerade immer wieder merken wir, das Herz Gottes kann, wenn er die Propheten, bitte, alle die Gerichte kommen nicht aus dem Herzen Gottes, sondern sind nur bewilligte Anträge von heiligen Engeln, wie das Gesetz vom Sinai. Bitte schön. Aber merken wir, er kann wie beim Geschehen am Sinai nie ganz die Gedanken seines Herzens unterdrücken, nicht wahr? Da kommt immer wieder so ein Ventil los, nicht? Was Gott eigentlich im Sinn hat. Ja. Also, wir machen den Sprung zu Vers 18 im 5. Kapitel. Wehe denen, welche den Tag Jehovas herbeiwünschen. Oh. Wozu soll euch der Tag Jehovas sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Und so weiter und so weiter. Vers 21. Ich hasse, ich verschmähe eure Feste und eure Festversammlungen mag ich nicht riechen. Das geht dann so weiter, Vers 23 bis 25. Tu den Lärm deiner Lieder von mir hinweg und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören. Aber das Recht wälze sich einher wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Eine Frage jetzt, die ein Schwergewicht, eine Last auch für uns Bibelleser und Freunde Gottes und Israels betrifft. Habt ihr mir 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speiseopfer dargebracht, Haus Israel? Mir? Gott hat das ja gar nicht gefordert, sagt er, sagt Jesus in die Welt kommen. Du hast die gar nicht gewollt, du hast die gar nicht gefordert, du hast gar kein Wohlgefallen, der Herr. Heilige Engel, die die Anträge gestellt haben, die dir Gott dann genehmigt hat. Nur im Blick auf Golgatha genehmigt. Habt ihr mir, habe ich etwa euch diese Opfer abverlangt? Bildet euch das ja nicht ein. Steht da zwischen den Zeilen? Habt ihr mir für 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speiseopfer dargebracht aus Israel? Ja, ihr habt die Hütte eures Königs und das Gestell eurer Götzenbilder getragen, das Sternbild eures Gottes, die er euch gemacht hatte. Und so weiter. Kapitel 6, Vers 5. Die da faseln zum Klang der Harfe, sich wie David Musikinstrumente ersinnen, die Wein aus Schalen trinken und mit den besten Ölen sich salben und sich nicht grämen über die Wunde Josefs. Wunde Josefs, das heißt eben Israel, denn der Stamm, der jüngere Sohn Josefs, war ja Ephraim, war der Führerstamm der 10 Stämme. Er war der Führer der 10 Stämme des Hauses Israel, im Gegensatz zum Haus Juda. Nach der Trennung und sich nicht grämen über die Wunde Josefs, das heißt, Israels und dann natürlich sich nicht grämen über die Wunden des großen Josef Jesus Christus. Wir gehen über zu Kapitel 7. Oder noch fein, ja, Kapitel 7, Vers 4. Also ließ mich der Herr Jehova sehen, siehe, der Herr Jehova rief, um mit Feuer zu richten. Und es fraß die große Fluten, fraß das Erdteil. Da sprach ich, Herr Jehova, lass doch ab, wie sollte Jakob bestehen, denn es ist klein. Was geschieht? Jehova ließ sich dieses gereuen, auch das soll nicht geschehen, sprach der Herr Jehova. Also, Vers 7, ließ er mich sehen. Siehe, der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und ein Senkblei war in seiner Hand, also ein Baumeister. Senkblei der Gerechtigkeit, sagt die Schrift. Und ein Senkblei war in seiner Hand. Und Jehova sprach zu mir, was siehst du, Amos? Ein Senkblei. Und der Herr spricht, siehe, ich lege ein Senkblei an mein Volk Israel in seiner Mitte. Ich werde fortan nicht mehr an ihm vorübergehen. Und die Höhen Isaaks werden verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden. Und ich werde mit dem Schwerte wieder das Haus Jerobeams aufstehen. Senkblei auf einer senkrechten Mauer. Das alles entspricht der Gerechtigkeit Gottes gegenüber Engeln und gegenüber Menschen und gegenüber Israel, was er genehmigt hat an Gerichten. Aber für was ist denn das Senkblei da? Nur um das Senkblei herunterzulassen bis in die Baugrube hinab, wo das Fundament gelegt wird. Nein, das Senkblei ist ja positiv da, wenn der gute Grund gelegt ist, nicht? Dann wird das Senkblei immer höher gezogen. Nicht? Mit Senkblei haben wir das Hinabsteigen Gottes in Christus Jesu bis in den Scheol. Das ist die Baugrube Gottes, Totenreich. Da unten legt er einen Grund mit seinem Sohne, Jesus Christus. Und jetzt sieht Gott, hat er ihn hoch erhöht. Nicht? Und schon vollendet. Und wir sind mit ihm vollendet in diesem Senkblei Gottes. Und so geschieht es auch mit Israel. So erst tief hinab bis in den Scheol und dann hoch erhoben in Herrlichkeit. Und so lesen wir auch am Ende des Propheten Amos, beachten wir noch gewaltige Dinge, die jetzt erst jetzt in unseren Jahren, Jahrzehnten überhaupt möglich geworden sind. Nicht nur denkbar geworden sind, sondern schon im Begriff sind, durchgeführt zu werden, zustande gekommen sind. In den Anfängen. Nämlich, wir lesen Vers 2, Kapitel 9. Wenn sie in den Scheol einbrechen, also ins Totenreich, kommt jetzt da, wird von dort meine Hand sie holen. Und wenn sie in die Himmel hinaufsteigen, sind die Ansätze dazu schon da. Und wenn sie in die Himmel hinaufsteigen, werde ich von dort sie herniederbringen. Und wenn sie sich auf den Gipfel des Karmel, natürlich des kosmischen Karmel, werde ich von dort sie hervorsuchen und holen. Und wenn sie sich von meinen Augen hinweg im Grunde des Meeres verstecken, kennen wir schon so tiefe Fische, konstruiert von Menschenhand. Also, bitte, ist unsere alte Bibel altmodisch oder hochmodern? Hat sie vor Jahrtausenden schon Dinge mit einfachen Modellanführungen und Aussagen genannt, voraus, die jetzt zum Schrecken aller Welt Realität geworden sind? Ergänzung zu dieser Aussage lesen wir Vers 4 im nächsten Propheten Obadja, nur Übereinstimmung mit dem eben verlesenen Kapitel 9 Amos. Weil du auf hohem Sitze bist, in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Wer ist der Edom hier, der so spricht? Das ist Edom, Bild für Satan. Der spricht heute noch. Wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Ich, der ich Zutritt habe zum Thron Gottes. Ich, der von Gott der Verwalter der ganzen Schöpfung als Verwalter eingesetzt bin. Wer wird mich auf die Erde hinabwerfen? Wie antwortet Gott? Wenn du dein Nest auch hochbaust wie der Adler, jetzt müssen wir wissen, wer der Adler, der Große, gemeint ist. Wenn du dein Nest auch hochbaust wie der Adler, und wenn es dein Nest, das du baust, zwischen die Sterne gesetzt wäre, was ist das? Ist das Raumfahrtprojekt? Das sind ja unsere Raumstationen, die schweben heute noch ganz flach um unsere Erdoberfläche herum. Nicht wahr? Ja. Raumsonden unbemannt, nicht? Die sind ja schon durch unser ganzes Planetensystem hindurch unterwegs. Wenn du dein Nest hochbaust wie der Adler, und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, ich werde dich von dort hinabstürzen. Ja? Also von der Erde aus, wenn er auf die Erde geworfen sein wird, hat Satan die Vollmacht, mit technischen, biologischen, elektronischen, atomaren Mitteln, die sind ihm gelassen, sich da wieder heraufzuarbeiten. Er braucht keine Raumsonden dahin aufzuschicken, wie es da oben aussieht, kennt er alles ganz genau. Das funktioniert in einem Nu, nicht? Was er dann da oben alles sich befestigt, und dann verstehen wir auch Daniel 11, wo er dann, wenn er sich über alle Sterne Gottes erhoben hat und über alle Götter erhoben hat und gegen den Gott dann antritt und ihn zu lästern beginnt und er ihm alles gelingen lässt, wenn er dann nur noch einen der Götter ehrt, nämlich den Gott der Festungen, das sind die Raumstationen Satans. Da hat er einen, der versteht, dass die zu sichern. Warum? Denn er hat ja, nicht nur im Sinn, sondern geht dann diese Raumstationen gesichert über zum Kampf gegen den erhöhten Christus. Na, wo lesen wir das? Daniel, Offenbarung 19. Offenbarung 19. Und der Herr begegnet ihm auf einem weißen Pferd, und die ihm folgen auf weißen Pferden, nicht, zerstören ihn, den ganzen Angriff vom Weltall her, Angriff gegen den verherrlichten Sohn Gottes in seiner Unendlichkeit. Ja. Das weiße Pferd ist die Kraft des Heiligen Geistes bei ihm, mit PS, Gottes des Heiligen Geistes, und die ihm folgen auf weißen Pferden sind wir. Ich sage, ja, ich freue mich schon lange auf meinen Schimmel. Ne? Das heißt, auf die Formation von einer herrlichen Gottesgeisteskraft, die jedem Einzelnen von uns dann zur Verfügung steht, damit wir mit Christus vollendet, nicht, dann fähig sind. Er führt Krieg von seinem weißen Pferd aus mit uns auf unseren weißen Pferden in Gerechtigkeit. Und in einem Nu ist die ganze Herrlichkeit Satans da im Kosmos und auf der Erde zerstört. Jetzt Endphase in Amos. Großartig. Vers 11, Kapitel 9. Lesen wir nur noch. An jenem Tage werde ich die verfallene Hütte David aufrichten und ihre Risse vermauern, ihre Trümmer aufrichten. Und ich werde sie bauen wie in Tagen vor Alters. Auf dass sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über welche mein Name genannt werden wird, spricht Jehova, der dies tut. Wer zitiert im Neuen Testament dieses Wort? Und muss, getrieben vom Heiligen Geiste, das etwas umformulieren, dieses Zitat von Amos? Wer zitiert das? Als Jakobus beim Apostelkonzil in Jerusalem spricht, als sie da hin und her handelten und zu keinem Ziel kommen wollten, sagt Jakobus, höret mich. Ne? Zitiert dann das Wort. Ne? Dass zuerst muss ein Volk aus den Nationen gesammelt werden und dann erst kommt das Haus Israel dran. Und wenn das Haus Israel dran kommt, nicht kommt das Haus Israel dran zur Rettung, zum Heil, damit durch Israel allen übrigen, sogar Edoms und allen Nationen, das Heil in Christo so gebracht werden kann, dass sie ihrerseits auch in die Rettung Gottes übergeführt werden können. Die letzten zwei Verse noch. Und ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Und alle diese Worte noch, kurz Zwischenbemerkung, finden vor dem tausendjährigen Reich in den nächsten Jahren noch eine Vorerfüllung. Wunderbarer Art, wie ich leider sehen muss, nach einem ganz kurzen Dritten Weltkrieg. Und ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen, das jetzt, und bewohnen, und Weinberge pflanzen, deren Wein trinken, und Gärten anlegen, und deren Frucht essen. Jetzt kommt das tausendjährige Reich definitiv. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht Jehova, dein Gott.
Weiteres Band leer.